Das Gespräch, das wir gleich hören, oder zumindest die Ausschnitte davon, haben stattgefunden im Museum für den, also Museum für den Warschauer Aufstand. Wir haben da einen Raum angemietet an dem Abend, nachdem wir das Museum besichtigt haben. Und dort kamen dann Andrzej Branetzki, Jerzy Wojciechowski und Bolesław Urbanski hin, um mit uns einfach über ihre Geschichte zu erzählen, über ihre Erlebnisse, unter anderem in KZ Sandhofen, aber auch auf dem Weg dahin und wie es danach für sie weiterging. Wir hören jetzt also wir haben das Gespräch unterteilt in verschiedene kleine Teile und wir hören jetzt zuerst Herr Branetzki.
Ich würde Sie gerne fragen, Sie haben die Armbinde. Mhm. Was sind Ihre Erinnerungen an den Warschauer Aufstand? Sie haben da aktiv mitgemacht?
Ponieważ widzę, że nosi pan jeszcze opaskę, to chciałabym też pana spytać o pana własne wspomnienia z powstania warszawskiego. Czy brał pan aktywny udział w powstaniu warszawskim?
No, już zaczęło się przed powstaniem warszawskim. Nauka w tak zwanym
Ja, eigentlich hat meine Beteiligung gewissermaßen schon vor dem Aufstand, begonnen. Ging ich nämlich zu einer Hilfsorganisation, die nannte sich die RGO, der Hilfsrat, der Haupthilfsrat. Und die Vorsitzende davon war eine österreichische Herzogin. Der Name ist mir leider entfallen. Die Deutschen haben sie da quasi eingesetzt, weil sie dachten, weil sie eine österreichische Herzogin war, dass sie dann die Aktion dieser Hilfsorganisation unterwandert, dass sie dann Polen denunziert für verschiedene Vergehen. Hat sie aber nicht, sondern sie hat diese Position genutzt, um eben mit Polen und auch unter anderem mit polnischen KZ-Häftlingen zusammenzuarbeiten. Ja, ich möchte jetzt nicht in Details darüber verlieren. Ich weiß nur, dass diese Herzogin dann nach dem Krieg auch ein sehr interessantes Buch geschrieben hat über die Deutschen und über die Russen. Und deshalb wurde sie nach dem Krieg sowohl von der einen als auch von der anderen Seite sehr schlecht gesehen. Und hat nach dem Krieg deshalb nie wieder einen Fuß nach Deutschland oder nach Russland gesetzt. Auf jeden Fall war sie dann die Vorsitzende dieser Hilfsorganisation RGO und diese RGO hatte mehrere Aufgaben, unter anderem betreute sie Jugendliche. Mit Hilfe von Kirchen, mit Hilfe von anderen Einrichtungen, aber in ganz Polen, nicht nur in Warschau, und unterstützte auch Häftlinge. Und ich gehörte zu einem sogenannten Zirkel von dieser Hilfsorganisation RGO, zum Zirkel Nummer 25 an der Kirche der Heiligen Familie in Powiśle, das ist ein Stadtteil von Warschau, an der Weichsel. Und dort ging ich hin und war dort aktiv, bis diese Kirche bei einer Bombardierung zerstört wurde. Ja, der Aufstand brach dann am 1. August 1944 aus und dauerte 63 Tage. Und ich war zuerst in dem Stadtviertel Powiśle aktiv, dann in der Innenstadt und ich gehörte zu der sogenannten Kampfgruppe Krybar. Woher der Name? Unser Anführer hatte zwei Töchter, Christina und Barbara, und aus den beiden Namen setzte sich dann der Name der Kampfgruppe zusammen. Während des Warschauer Aufstandes habe ich dann an ein paar Aktionen dieser Kampfgruppe Krybar teilgenommen. Unter anderem haben wir versucht, die Warschauer Universität zu stürmen. Einmal zuerst von Seiten der Krakauer Vorstadt und ein andermal von der unteren Seite, von der Browarna Straße. Wir dachten, wir könnten es schaffen, konnten wir leider nicht. Wir waren zu schlecht bewaffnet und das war alles eine offene Fläche. Also die Deutschen, die in der Universität waren, die konnten einfach auf uns schießen, wie sie wollten.
Od ulicy Browarnej też się nie udało. No, tam było otwarte pole, także mogli w nas strzelać Niemcy. Z różnych kierunków.
Ja, der Aufstand brach dann am 1. August 1944 aus und dauerte 63 Tage. Und ich war zuerst in dem Stadtviertel Powiśle aktiv, dann in der Innenstadt. Und ich gehörte zu der sogenannten Kampfgruppe Krybar. Woher der Name? Unser Anführer hatte zwei Töchter, Christina und Barbara. Und aus den beiden Namen setzte sich dann der Name der Kampfgruppe zusammen.
Das war jetzt gerade Andrzej Branecki, der 1944 in das KZ Sandhofen verschleppt wurde, über seine Rolle beim Warschauer Aufstand. Und als nächstes hören wir jetzt einen weiteren Überlebenden, und zwar Jerzy Wojciechowski, der Einblick in seine Situation gibt.
Okay. Ja. Den Aufstand erlebt haben, dann beginnt das Aufstand.
Czy może panowie też by mogli opowiedzieć coś o swoich wspomnieniach z czasów powstania?
Teraz może ja?
Tak. Bardzo prosimy.
Ja brałem udział w powstaniu warszawskim, będąc w partyzance w Puszczy Kampinoskiej, niedaleko Warszawy. Stamtąd ruszyliśmy do akcji zbrojnej.
Ich habe am Warschauer Aufstand als Partisan teilgenommen und ich habe in dem Kampinos-Urwald im Norden Warschaus gekämpft. Ich nahm an zwei bewaffneten Aktionen teil. Wir versucht haben, den Flughafen in Bielane im Norden Warschaus zu erobern, damit die Alliierten dort landen könnten und somit mit Hilfsflügen Warschau unterstützen. Leider sind beide Anläufe gescheitert, sowohl am 1. als auch am 2. August. Dann haben wir uns zurückgezogen in das Dorf Wiersche in dem Campinus-Urwald. Und dann hatten wir noch ein Gefecht mit den Deutschen bei dem Dorf Truskawka. Die wollten dort die Partisanen niederschlagen. Das ist ihnen nicht gelungen. Wir haben sie in die Flucht schlagen können. Und danach war meine Aufgabe, die Hilfsgüter, die von den alliierten Flugzeugen abgeworfen wurden, abzufangen und sie in das kämpfende Warschau, in das Viertel Żoliborz, unweit von dem Flughafen zu transportieren. Das waren Waffen und Munition hauptsächlich. Dann nahm ich auch an einer Aktion am Danziger Bahnhof teil. Diese ist leider gescheitert. Mein Vorgesetzter, der Oberleutnant Wahr, ist bei dieser Aktion ums Leben gekommen und ich wurde an der Hand verletzt. Deshalb musste ich mich zurückziehen und auf dem Rückzug wurde ich dann von Ukrainern festgenommen, von den ukrainischen Einheiten, wurde von der Gestapo verhört und am 12. September 1944 sich in das KZ Dachau überstellt. Nach zwei Wochen Quarantäne kam ich nach Mannheim. Dort habe ich in der Fabrik von Daimler-Benz gearbeitet, am Fließband. Und dort wurde ich auch das erste Mal richtig zusammengeschlagen, da ich versucht hatte, Essen aus der Küche der Italiener, der italienischen Zivilarbeiter zu entwenden. Damals habe ich 35 Peitschen Hiebe bekommen. Aber an Heiligabend 1944 wurde die Fabrik bombardiert. Da wurde ich in einen Steinbruch in Untereisingen, das ist richtig, Untereisingen verlegt. Von Eitzingen, danke. Dort habe ich mal 4 Kartoffeln gestohlen, dafür habe ich 40 Stockhiebe bekommen. Ich bin dann in Untereitzingen an Ruhr erkrankt und wurde darauf nach Vaihingen verlegt. In Vaihingen bin ich dann noch an Typhus erkrankt und wurde dort am 7. April durch französische Einheiten befreit. Ja, jetzt seit einigen Jahren fahre ich immer wieder mal in deutsche Schulen im Rahmen der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, war schon an über 20 Schulen insgesamt, habe mich mit vielen deutschen Schülern unterhalten. Ich fahre auch demnächst nach Wiesbaden und Anstatt. Und ich war jetzt schon länger nicht mehr da, da ich krank war, aber im September ist es dann eben soweit, dann fahre ich wieder hin. Die deutschen Schüler hören mir anscheinend sehr gerne zu. Ich habe damals in Köln das erste Mal gemacht, habe ich meine Prüfung bestanden sozusagen. Und ja, ich weiß, ich bin alt, aber solange ich kann, werde ich diese Gespräche noch führen. Und ja, das ist so kurz gefasst einfach meine Geschichte. Ich wollte nicht zu lange sprechen, damit auch meine Kollegen noch mal zu Wort kommen können oder Sie. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann beantworte ich alle Fragen gerne.
Profesorowie powiedzieli, że w porządku i tak się utarło, że teraz stale jestem, jak to się mówi, w drodze na prelekcję. Także tak, w skrócie powiedziałem, bo za długo nie można mówić ze względu na to, że jeszcze ktoś może będzie chciał coś powiedzieć. Te pytania, proszę, pytania jakieś, może ktoś ma, to chętnie odpowiem.
Dzień dobry. Jetzt hören wir weiter, was Herr Urbanski uns noch erzählt hat.
Nazywam się Bolesław Urbański. Powstanie wybuchło, jak mieszkałem na Powązkach. Pod koniec sierpnia przenosiliśmy rannych powstańców, dwóch.
Mein Name ist Bolesław Urbański und als der Warschauer Aufstand ausbrach, wohnte ich im Stadtviertel Powązki. Und Ende August 1944 habe ich mit ein paar Kollegen zwei verletzte Aufständische transportiert. Wir mussten sie von der Włościańska Straße in ein Krankenhaus, ein Lazarett im Norden Warschaus transportieren. Wir mussten sie durch ein offenes Feld schleppen und standen dort unter Beschuss, also mussten wir kriechen durch das hohe Gras und diese verletzten Aufständischen hinter uns ziehen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, sie in das Lazarett dorthin zu bringen, wo sie von Ordensschwestern empfangen wurden, die dort Sanitäterinnen waren. Aber als sie auf dem Rückweg waren über das Stadtviertel Wawrzyszew, fand dort gerade eine Razzia statt. Und alle Männer wurden aus den Häusern geschleppt und auf der Straße versammelt und festgenommen. Und wir sind leider auch in diese Razzia hereingeraten. Man hat uns dann in Wawrzyszew an den Rand des Viertels, an eine Hauptstraße gebracht. Dort haben die Deutschen dann Maschinengewehre aufgebaut, haben sich in Stellung, in Lauerstellung gelegt. Wir dachten eigentlich schon, dass wir erschossen werden würden. Denn das war nur wenige Tage nach dem Massaker von Wola, in dem 40.000 Menschen ums Leben gebracht wurden. Das waren Kinder, das waren Frauen, das waren alte Menschen. Also wir gingen davon aus, dass uns das gleiche Schicksal erwartet. Aber als es dunkel wurde, haben die Deutschen zu unserer Überraschung die Maschinengewehre wieder abgebaut, auf Autos geladen und haben uns in die St. Adalbert-Kirche in dem Stadtviertel Wola gebracht. Dort waren sowohl Frauen als auch Männer. Die Frauen waren oben in der Hauptkirche, die Männer waren im Keller versammelt. Am Morgen darauf wurden 40 Männer ausgesucht, darunter auch ich, und sie brachten uns auf die Barrikaden. Wir wurden dann über mehrere Tage hinweg an verschiedene Orte gebracht und verschiedene Barrikaden, wo die Kämpfe zwischen den Deutschen und Aufständischen stattfanden. Woran ich mich besonders gut erinnere, war in der Granitschner Straße an der Allerheiligenkirche. Dort hatten sich die Aufständischen in der Allerheiligenkirche verschanzt und die Deutschen versuchten, diese Kirche zu stürmen. Es ist ihnen aber nicht gelungen. Und was mussten wir da machen? Wir mussten die Steine aus den Straßen herausreißen und daraus Barrikaden für die Deutschen bauen. Also ein Teil von uns hat die Steine, eben das Kopfsteinpflaster aus dem Boden gerissen. Ein Teil hat das dann an die Stellen gebracht, wo die Barrikaden errichtet werden sollten. Und noch ein dritter Teil von uns hat diese Barrikaden gebaut. Und das natürlich unter die ganze Zeit unter Beschuss aus der Kirche. Und anschließend als dann der anschließend mussten wir dann diese Trümmer absuchen nach verletzten oder getöteten Deutschen. Und die mussten wir dann von dort auch wegbringen. Zum Beispiel haben wir einmal zu viert einen toten deutschen Soldaten gefunden. Dann mussten wir dann zu viert in die Senatorska Straße bringen. Da war so ein kleines Palais. Und dort mussten wir ihn dann hinbringen. Dort haben sie uns dann die Leiche abgenommen und haben uns wieder in die Granitschner Straße zurückgeschickt. Also 7 Tage lang ungefähr mussten wir immer wieder aus dieser St. Adalbert-Kirche an verschiedene Barrikaden. Und ich erinnere mich einmal, als wir die Wolskastraße, an der die Kirche stand, entlang gegangen sind, begegneten wir einem vollkommen betrunkenen Ukrainer in deutscher Uniform. Er konnte kaum auf den Beinen stehen und er zückte seine Pistole und wollte auf uns schießen. Aber die Deutschen haben ihn das nicht machen lassen. Und in diesen Tagen haben wir dann im Keller der Kirche auf nacktem Betonboden geschlafen. Wir waren da bis 7. September. Und am 7. September wurden wir von dem Warschauer Westbahnhof aus in Güterwaggons nach Pruszków, in das Durchgangslager, gebracht. Dort waren wir nur eine Nacht. Am 8. September gab es einen Transport von 3.600 Männern. Wir wurden in Waggons gepfercht. Man hat uns ein Stückchen Brot für den Weg mitgegeben und dann fuhren wir 3 Tage und 3 Nächte ins Unbekannte. Wir wussten nicht, wohin es ging. Vor allem, weil wir tagsüber meistens irgendwo auf einem Nebengleis standen und nur nachts unterwegs waren in der Dunkelheit. Am 12. September gingen wir durch die Tore des Konzentrationslagers Dachau. Es war Nacht. Und erst als es hell wurde, wurden wir dann in Gruppen aufgeteilt, zum Duschen hingeführt. Dort mussten wir alle unsere Sachen ablegen und abgeben, mussten duschen, wurden rasiert. Aus der Dusche kam abwechselnd eiskaltes und heißes Wasser. Und nach der Dusche bekamen wir dann unsere gestreifte Häftlingskleidung und uns wurden Nummern verliehen. Uns wurde gesagt, von nun an haben wir keine Namen mehr, sondern nur noch Nummern. Ich bekam die Nummer 106.160 und anschließend wurde ich in meine Baracke geführt. Ich war in der Baracke Nummer 17 untergebracht. Nach 2 Wochen kam eine Delegation aus der Daimler-Benz-Fabrik. Man schickte uns alle auf den Appellplatz, dort mussten wir uns nackt ausziehen und dann wurden wir ausgewählt. Einige von uns wurden nach links geschickt, einige nach rechts. Es wurden insgesamt 1060 Männer ausgesucht, in Güterwaggons gepfercht und nach Mannheim-Sandhofen gebracht. Dort brachte man uns in eine Schule und dann in eine Fabrik. Die Fabrik war ungefähr 5 bis 6 Kilometer von der Schule entfernt. Und ich bekam dort meinen Arbeitsplatz am Hauptfließband, an dem Montagefließband. Und dort bestand meine Arbeit darin, gewisse Teile an die Autos anzubringen. Und man musste bei der Arbeit sehr aufpassen. Denn wenn man die Teile nicht an seine Teile nicht oder nicht richtig anbrachte, dann konnten auch die weiteren Arbeiter am Fließband nicht weitermachen und dadurch riskierte man den Tod, wenn man seine Arbeit eben nicht aufmerksam machte. Ich erinnere mich an einen Kollegen aus diesem Lager, Marian Krajinski, da wurde eben aufgrund eines Fehlers bei der Fließbandarbeit dann in dem Hof des Lagers an einem Baum erhängt. Mitte Dezember wurde dann Mannheim, gab es einen Luftangriff auf Mannheim, es gab eine Bombardierung. Ein Teil von uns befand sich zu diesem Zeitpunkt in dem Lager, in der Schule, ein Teil war in der Fabrik. Und wir befanden uns gerade unterwegs. Wir waren unterwegs zurück aus der Fabrik in das Lager mussten aber auf halbem Wege umdrehen, weil uns gesagt wurde, dass das Lager ausgebombt wurde. Es gab viele Verletzte, viele Tote. Ich habe sie aber nicht gesehen, weil wir eben nur unterwegs waren und wir kamen gar nicht dorthin, sondern wir wurden in Bunker getrieben und waren dann in diesen Bunkern 3 Wochen lang, haben dort auch auf nacktem Betonboden geschlafen. Von diesen Bunkern aus wurden wir an verschiedene Stellen gebracht, in die zerbombte Fabrik, zerbombte Häuser. Wir mussten die Trümmer entfernen. Eines Tages mussten wir sogar nach Ludwigshafen ans andere Rheinufer und dort das Gaswerk ebenfalls enttrümmern. Und ich war bis, ich glaube, 15. März 1945 in Mannheim. Dann wurde das Lager aufgelöst, es wurden Waggons hingestellt und wir wurden nach Vaihingen abtransportiert. In Vaihingen standen wir erstmal 3 Tage lang ohne Essen und ohne Trinken auf einem Nebengleis. Dann hörten wir plötzlich Stimmen, die Türen der Waggons gingen auf und wir wurden in das Lager Vaihingen geführt. Dort mussten wir erstmal wieder duschen und wurden dann unseren Baracken zugewiesen. Vaihingen stellt, wie sich herausstellte, war Vaihingen ein Lager hauptsächlich für jüdische Häftlinge. Die Stubenältesten waren Juden, die Ärzte waren Juden, die Kapos waren Juden. Und nach einiger Zeit sagte mein Stubenältester zu mir, dass ich zu dem Lagerarzt gehen soll. Und der Lagerarzt schickte mich in den Typhusblock. Ich war zwar nicht krank, ich hatte keinen Typhus, aber die Zustände in diesem Block waren so schlimm, die Hygienezustände, und da waren so viele kranke Leute, dass ich mich in dem Block dann ansteckte mit Typhus. Ich war schon sehr, sehr schwach, als wir am 7. April nachts auf einmal Taschenlampen draußen bemerkten. Und es stellte sich heraus, dass wir von der französischen Armee befreit worden waren. Am Morgen bekamen die Häftlinge von der französischen Befreiungsarmee sehr, sehr viel zu essen. Ich war aber noch sehr krank, hatte sehr hohes Fieber und war nicht in der Lage, Essen zu mir zu nehmen. Und wie sich später herausstellte, hat mir das Leben gerettet, weil die anderen Häftlinge zu viel gegessen haben und einfach sozusagen sich zu Tode gegessen haben. Sie haben zu viel Nahrung zu sich genommen und das konnten sie nicht verarbeiten. Da sind sehr viele Menschen gestorben. Und da ich die Nahrung nicht aufnehmen konnte, habe ich überlebt. Nach 3 Tagen durften wir baden. Wir bekamen Zivilkleidung und wurden in Quarantäne gebracht, damit wir andere Häftlinge nicht mit Typhus ansteckten oder damit man sicher gehen konnte, dass bei uns die Krankheit nicht erneut ausbricht. Diejenigen, die nicht sehr krank waren, denen das besser ging, die konnten laufen. Ich war noch sehr schwer krank, also wurde ich auf eine Matratze gelegt und mit einem LKW gefahren nach Neuenbürg. Neuenbürg, das war ein Dorf, dort wurden die deutschen Einwohner ausgesiedelt und es wurde für uns sozusagen aufbereitet. Uns wurde gesagt, dass wir uns dort in diesem leerstehenden Dorf einen Schlafplatz suchen sollten. Meine 2 Kollegen, Mirta Kiuschwerk und Mirta Krychowiecki, haben mich getragen. Wir fanden dann ein leerstehendes Gebäude, wo ein Sofa drin stand, ein großes Sofa. Und auf diesem Sofa haben wir dann zu dritt quer geschlafen. Am Morgen erfuhren wir, dass wir an dem Ort länger bleiben sollten. Wir waren da insgesamt 3 Monate lang, haben sehr gute Nahrung bekommen, haben auch selber zum Teil gekocht. Und als nach 3 Monaten der Typhus nicht zurückkam und ich endgültig genesen bin, kamen wir weiter nach Bensheim. Schon in Vaihingen damals, nachdem wir befreit worden waren, da war ein amerikanischer Rabbi, der hatte einen Major, der war ein Major, Dienstgrad. Und er hatte sich ganz besonders für die Insassen dieses Lagers interessiert, weil der Großteil davon eben Juden waren. Ich glaube, es waren 280 Juden und 120 Polen insgesamt. Und weil er sich eben für uns interessierte, haben wir dann in Bensheim noch Rotkreuz-Pakete bekommen, wurden noch extra versorgt. Und er hatte es auch geschafft, ein Schloss für uns einzurichten, Langetzel bei Heidelberg, wohin wir dann gebracht wurden. Und dort in dieser Burg durften wir dann eine Zeit lang wohnen. Später wurde diese Unterkunft aber liquidiert und dann kamen wir nach Heidelberg. Und in Heidelberg wurde dann unsere Gruppe auf 4 weitere Lager aufgeteilt. Ein Teil von uns kam weiter nach Karlsruhe und ich kam nach Ettlingen, 7 Kilometer von Karlsruhe entfernt. Das war ein polnisches Lager für Displaced Persons. Und in Ettlingen bin ich dann so lange geblieben, bis ich dann nach Polen zurückkam. Dort passierte es auch, dass dieses Lager in Ettlingen wurde von General Eisenhower besucht. Er wurde von den Polen dort auch sehr gastfreundlich aufgenommen. Und als er dann durch dieses Lager ging, hielt er vor mir an und fragte mich, wo ich herkäme und wieso ich verhaftet worden wäre. Und ich sagte ihm, dass ich aus Warschau käme, vom Warschauer Aufstand. Und nachdem er abgereist war, bekamen wir in dem Lager auch nochmal zusätzliche Essensrationen zugestellt. Und als wir dann in Ettlingen waren, ist auch eine Gruppe von Delegaten aus Polen dahin gekommen und die haben versucht, uns zu überreden, nach Polen zurückzukommen, nicht ins Ausland zu gehen, sondern Polen wieder aufbauen zu helfen. Und einerseits hatte ich eigentlich nichts, was mich in Polen halten würde. Ich war jung, ich war 18. Aber irgendwie hatte ich Warschau vermisst. Ich hatte so viel Sehnsucht nach Warschau, dass ich mich entschlossen habe, zurückzugehen. Und am 28. November kam ich in Warschau an, am Hauptbahnhof. Und erst als ich dort angekommen war, verstand ich, dass es Warschau ja nicht mehr gab. Ich sah nur Trümmer vor mir. Und ich setzte mich erstmal auf diese Trümmer und weinte. Ein Monat lang trieb ich mich ziellos durch die Trümmerlandschaft, schlief in dem Bahnhof. Nach einem Monat ging ich dann nach Powązki, in das Viertel, wo ich vor dem Krieg gewohnt hatte. Konnte dort tagelang niemanden antreffen, traf aber schließlich eine Freundin meiner Schwester, die wusste, dass meine Mutter und meine Schwester überlebt hatten und wo ich sie suchen konnte. Es stellte sich heraus, dass meine Mutter und Schwester in Sadyba im Süden Warschaus gewohnt hatten. Als ich aber dort ankam, fand ich heraus, sie waren weitergezogen in die sogenannten wiedergewonnenen Gebiete im neuen Westen von Polen. Ich fuhr dorthin mit einem Zug nach Kolberg, kam dort in einem völlig... auch in einer völlig zerbombten Landschaft an. Ich weiß nur noch, der Bahnhof war heile geblieben. Ich kam spät abends an, blieb über Nacht im Bahnhof, da dort überall noch russische Soldaten waren. Und diese haben wir damals tunlichst gemieden, weil sie Menschen ausraubten und ganz viele Frauen vergewaltigten. Und dann machte ich mich auf einen weiteren Weg in das Dorf Bobrów, in dem meine Mutter eine Landwirtschaft bezogen
hat. Obroty. Już nie? To już może ja skończę.
Vom Ghettoaufstand gehört und wann von Deportation der Juden und ihrer Ermordung?
Ponieważ mam pytanie, ponieważ wspomniał pan o getcie warszawskim. kiedy i w jaki sposób dowiedział się pan w ogóle o istnieniu getta, czy też o deportacjach Żydów do obozów i o tym, że są mordowani masowo?
Kiedy się dowiedziałem? O, bardzo szybko dowiedzieliśmy się o powstaniu w getcie warszawskim, ponieważ graniczyło getto warszawskie.
Ja, über den Aufstand im Ghetto, den haben wir sehr, sehr schnell erfahren, weil das Ghetto ja direkt an die restliche Stadt gegrenzt hat und sobald da die Kämpfe ausbrachen, man konnte es sofort sehen und hören. Ich kann mich jetzt leider nicht an den Namen des Anführers erinnern. Edelman, Marek Edelman.
Mich interessiert, es geht in die ähnliche Richtung. Wir sind ja hier im Museum des Aufstands. Und mich interessiert, was Sie empfinden hier in diesem Haus, ob Sie das auch als eine Art Würdigung Ihrer Lebensleistung sehen und ob das für Sie angemessen ist, diese museale Aufarbeitung.
Also nichts nie zabiera głos. Ja myślę, że po tak długim okresie, na jaki
ich glaube,
czekaliśmy na to muzeum,
also ich finde, nach der langen Zeit, die wir auf die Entstehung dieses Museums warten mussten, wir sind zufrieden darüber, dass es endlich entstanden ist, dass dieses Kaczyński, Versprechen, das uns Lech Kaczyński damals gegeben hat, dass er das auch erfüllt hat. Weil davor wurde uns, glaube ich, mindestens 8 Mal von verschiedenen Seiten versprochen, dass dieses Museum entstehen würde. Und dann fehlte das Geld aber immer. Und jetzt haben wir endlich einen Ort, an dem wir uns auch zu Hause fühlen können und an dem wir unsere Erfahrungen und unsere Reflexionen mitteilen können.
U siebie w domu, bo możemy swoje myśli, swoje przemyślenia opowiedzieć tam.
Ja, ihr habt in diesem Interview Andrzej Korczak-Branecki gehört. Und an dieser Stelle möchten wir kurz innehalten, denn er ist am 5. Februar 2020 im Alter von 90 Jahren nach einem langen, bewegten Leben verstorben. Seine Biografie ist eng mit dem KZ Mannheim-Sandhofen verbunden, wo er als Jugendlicher interniert war. Geboren wurde er am 15. Januar 1930 in Warschau und während des Warschauer Aufstandes gegen die deutschen Besatzer unterstützte er als Meldegänger die Aufständischen. Am 6. September 1944 wurde er verhaftet und kam mit 14 Jahren als einer der jüngsten Häftlinge in das Konzentrationslager Dachau. Daraufhin folgte ein langer Leidensweg, der ihn in das KZ Mannheim-Sandhofen, in das KZ Buchenwald und später in das KZ Katzbach in den Frankfurter Adlerwerken führte. In den letzten Wochen des Krieges musste er einen Todesmarsch nach Dachau antreten, wo er an Typhus erkrankte. Und am 29. April 1945 erlebte er schließlich die Befreiung des Konzentrationslagers durch amerikanische Truppen. Aufgrund seiner Krankheit verbrachte er mehrere Monate in Krankenhäusern und Sanatorien, bevor er nach Warschau zurückkehren konnte, wo er dann Zeit seines Lebens blieb. Über seine Gefangenschaft in deutschen Konzentrationslagern berichtete Andrzej Branecki 2005 in einem Interview.
Als ich nach Dachau gekommen bin, habe ich im dünnen Sträflingsanzug in den ersten Tagen sehr gefroren. Damals, Mitte September, konnte ich die Morgenappelle kaum aushalten. Dabei war das nur die Quarantäne. Ich fror und es war schrecklich für mich. Als sie uns dann nach Mannheim-Sandhofen gebracht haben, wo es noch schlimmer war, habe ich gedacht, es könne nichts Schlimmeres geben. Als sie uns aber von Mannheim nach Buchenwald abtransportiert haben, ist es noch schlimmer geworden. In Buchenwald haben wir untereinander von Dachau als einem Sanatorium gesprochen. Und Frankfurt war später der schlimmste Ort, an dem ich in meinem ganzen Leben gewesen bin.
Es war ihm Zeit seines Lebens äußerst wichtig, junge Menschen über die Schrecken des Nationalsozialismus aufzuklären und sie zum Engagement für Frieden und Freiheit zu motivieren. Mit der KZ-Gedenkstätte Sandhofen war Herr Branetzky seit 1990 freundschaftlich verbunden. Viele Male kam er nach Mannheim und Frankfurt, um über seine Erlebnisse Zeugnis abzulegen, und er war immer wieder bereit, vor Schulklassen, bei Gedenkfeiern, in Veranstaltungen und Interviews über seinen Leidensweg zu berichten. Er hinterlässt 3 Kinder, 6 Enkelkinder und 3 Urenkel. Unsere Gedanken sind bei ihnen.